Sie wollten andere vom Verhungern retten. Jetzt sind sie selbst tot. 7 Mitarbeitende der Hilfsorganisation World Central Kitchen sind bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen getötet worden. Was bedeutet der Vorfall für die Versorgung der Menschen in Gaza? Darüber habe ich mit dem SZ-Korrespondenten Bernd Dörries gesprochen. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und sage danke, dass Sie hier trotz der harten Themen immer wieder auf Play drücken. Es gibt da dieses Selfie-Video, aus dem jetzt ein Ausschnitt in vielen Medien zu sehen ist. Eine Frau mittleren Alters, schwarzes Käppi, beige Weste, Kreolenohrringe. Aber vor allem fällt auf, wie begeistert sie in die Kamera lacht.
Hey, this is Sumi and Chef Olivier. We're at the Djerba Love Kitchen.
Hier ist Sumi. Ich bin Köchin und melde mich aus der Feldküche in Djerba. Sumi Frankom ist das. Sie steht vor einem Tisch, auf dem Essen in Schüsseln bereitsteht. Im Hintergrund Männer, die es verteilen. In Djerba ist das, etwa in der Mitte vom Gazastreifen. Und ihr Einsatz in dieser Feldküche, der war wohl Sumis letzter, bevor sie gestorben ist. Genauso wie 5 ihrer Kollegen. Sie alle waren Mitarbeitende der Hilfsorganisation World Central Kitchen. Und sie alle sind bei einem Angriff der israelischen Armee in der Nacht von Montag auf Dienstag getötet worden. Frankom ist Australierin, die anderen kamen aus Polen, Großbritannien, eine Person hatte die kanadische und die amerikanische Staatsbürgerschaft und auch ein palästinensischer Fahrer ist unter den Opfern. Der Schock und die Entrüstung über den Tod der Helfer ist groß. Der Einsatz der World Central Kitchen sei mit der israelischen Armee abgesprochen gewesen, heißt es in einem Statement der NGO. Das Auto sei außerdem gekennzeichnet gewesen und in einem sogenannten konfliktfreien Korridor unterwegs gewesen. Der australische Premierminister Anthony Albanese hat von einer Tragödie gesprochen, die niemals hätte passieren dürfen.
Australia expects full accountability for the deaths of aid workers. Which is completely unacceptable.
Er fordert, Israel müsse die volle Verantwortung für den Tod der NGO-Mitarbeiter übernehmen. Alle, die humanitäre Hilfe leisten, müssten geschützt werden, genauso wie alle Zivilisten. Der Fall zieht mal wieder große internationale Aufmerksamkeit auf die Versorgung im abgeriegelten Gazastreifen. Die Situation dort ist katastrophal. 1,1 Millionen Menschen drohen zu verhungern, die Hälfte aller Einwohner. Und das, obwohl eine Vielzahl von Hilfsorganisationen versucht, die dringend benötigte Nahrung nach Gaza zu bringen. Aus gleich mehreren Gründen ist das aber sehr kompliziert. Die öffentliche Ordnung ist zusammengebrochen. Immer wieder kommt es an den Ausgabeorten zu Tumulten. Und jede Lieferung erfolgt unter strengen Regeln der Israelis. Ein hoher bürokratischer Aufwand und immer wieder dürfen LKWs auch gar nicht in den Gazastreifen rein. Was ist über die Todesumstände von Sumi und den anderen NGO-Mitarbeitenden bis jetzt bekannt? Und was könnte der Vorfall für Folgen haben? Darüber habe ich mit Bernd Dörries gesprochen, dem SZ-Korrespondenten für die arabische Welt und Nordafrika, am Telefon in Kairo. Bernd, 6 NGO-Mitarbeitende und ein Fahrer wurden offenbar getötet. Weißt du inzwischen genaueres, wie das eigentlich passiert ist?
Die 7 Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen waren offenbar unterwegs von ihrem Lagerhaus in der Mitte des Gazastreifens, wo sie ungefähr 100 Tonnen Lebensmittel gelagert haben, zurück zu ihrer Unterkunft im Süden des Gazastreifens nach Rafah, als sie durch Luftangriffe höchstwahrscheinlich von der israelischen Armee getroffen wurden. Auf Videoaufnahmen aus dem Gazastreifen sieht man 2 weiße Geländewagen, die auf dem Dach klar und deutlich das Logo der World Central Kitchen angebracht haben. Man sieht orange-rote Rettungswesten oder Westen, die die Mitarbeiter getragen haben. Man sieht Blut an der Karosserie dieser 2 Geländewagen und man sieht auch noch Einschusslöcher.
Bernd, World Central Kitchen, ich kannte die bislang gar nicht. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen zum Hintergrund erklären, wer die sind, wie die arbeiten und wie wichtig sie denn jetzt zuletzt für den Gazastreifen waren?
Die Organisation World Central Kitchen wurde 2010 nach dem schweren Erdbeben in Haiti von einem spanischen Koch, der in Amerika arbeitet, gegründet. Der ist damals selbst nach Haiti geflogen und hat da quasi ganz klein angefangen, mit den Menschen, mit den Betroffenen dort selbst zu kochen, ihnen zu helfen. Und daraus ist in den vergangenen 15 Jahren eine relativ große Organisation gewachsen, die nach den Erdbeben in Syrien massiv geholfen hat, die nach den Erdbeben in der Türkei geholfen hat, die teilweise in Kalifornien geholfen hat nach den schlimmen Waldbränden und die jetzt im Gazastreifen auch sehr aktiv ist. Es ist nicht die größte Hilfsorganisation, die dort tätig ist. Die größten Hilfsorganisationen sind nach wie vor die Vereinten Nationen. Aber World Central Kitchen macht sehr viel und hat nach eigenen Angaben 1.700 Lkw mit Hilfsgütern in den Gazastreifen gebracht in den vergangenen 6 Monaten und auch die Einrichtung für 70 Küchen, das sind so Feldküchen, mit denen nach deren Angaben ungefähr 40 Millionen Mahlzeiten bisher zubereitet worden waren. World Central Kitchen hat es auch geschafft, vor einigen Wochen die erste Schiffslieferung von Zypern auf den Weg nach Gaza zu bringen.
Jetzt ist ja das Tragische, dass dieser Einsatz vorab ja wohl mit der israelischen Armee koordiniert worden war. Aber das Ganze zeigt eben auch, im Krieg ist niemand sicher, erst recht nicht da im Gazastreifen. Was bedeutet das denn jetzt für andere freiwillige Helfer und für die, ja, einfach für die Versorgung des Gazastreifens?
World Central Kitchen und andere Hilfsorganisationen haben nach diesem Beschuss und der Tötung von 7 Mitarbeitern angekündigt, ihre Hilfe jetzt erstmal auszusetzen. Es ist unklar, was mit 2 Schiffen passiert, die offenbar am Montag aus Zypern kommt, am Gazastreifen angekommen sind. Dort wurde behelfsmäßig ein Pier gebaut, um Hilfsgüter zu entladen. Es soll sich um 400 Tonnen handeln. Derzeit ist schwer vorstellbar, dass diese Hilfsgüter entladen werden können, weil die Sicherheitslage ebenso unklar ist. Der Beschuss dieser Helfer, die ja offenbar auf dem Weg waren, um Hilfslieferungen zu verteilen in einem Gebiet, das eigentlich als sicher und in Anführungsstrichen befriedet gilt, zeigt, dass es eben keine Sicherheit geben kann im Gazastreifen und dass die Bemühungen Deutschlands und auch der Europäischen Union, mehr Hilfe auf dem See oder auf dem Luftweg nach Gaza zu bringen, erst einmal gescheitert sind. Der Seeweg ist für die nächsten Tage wahrscheinlich erst einmal versperrt, weil keine Hilfsorganisation nach diesen Vorfällen sich wahrscheinlich trauen wird, das nochmal zu versuchen. Beim Luftweg gibt es das Problem, dass die Hilfe aus der Luft oft im Meer landet und dass Palästinenser sterben, wenn sie versuchen, diese Hilfslieferungen aus dem Meer zu fischen.
Ich traue mich gar nicht, dich zu fragen, weil einem so bang wird vor der Antwort. Aber was bedeutet das für die verhungernden Menschen in Gaza?
Das bedeutet natürlich, dass dort wenig Besserung in Sicht ist. Seit Wochen, wenn nicht sogar seit Monaten, sagen ja Deutschland, sagen die USA, sagen die Vereinten Nationen, es muss mehr Hilfe nach Gaza gelangen. Es gibt das Urteil des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag, das völkerrechtlich verpflichtend ist. Da wird Israel aufgefordert, mehr Hilfe in den Gazastreifen gelangen zu lassen. Die Richter haben vor 4 Tagen ihr vorläufiges Urteil nochmal erneuert und haben gesagt, es muss jetzt wirklich was passieren, sonst müssen wir mit einer Hungersnot rechnen. Bisher ist es aber bei den Appellen geblieben und Israel tut wenig, um die Situation grundlegend zu ändern. Vor dem Krieg gegen Gaza sind etwa 500 Lkw am Tag in den Gazastreifen gelangt. Damals gab es aber auch noch eine funktionierende Landwirtschaft. Damals wurden dort selbst viele Lebensmittel hergestellt. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Im Moment kommen aber nur etwa 180 Lastwagen am Tag nach Gaza und das ist viel zu wenig, um eine Hungersnot zu verhindern.
Du hast es ja jetzt gerade schon beschrieben, Israel steht enorm unter Druck, aber trotzdem hat sich noch nichts geändert. Glaubst du denn jetzt, dass dieser Fall politisch was auslösen wird endlich?
Das glaube ich nicht. Das hat man schon so oft gedacht. Immer wenn Mitarbeiter von Hilfsorganisationen beschossen wurden, immer wenn Israel auch Einsätze in Krankenhäusern durchgeführt hat, bei denen sehr viele Patienten auch betroffen wurden, immer wieder, wenn Krankenhäuser angegriffen wurden, war immer wieder die Rede davon, dass das womöglich nun eine Wegmarke ist, die Israel zum Umdenken bewegt. Das hat es bisher nicht und ich glaube auch nicht, dass das diesmal geschehen wird. Europa, Deutschland und die USA haben in den vergangenen Wochen ihren Ton verschärft gegenüber Israel, üben deutliche Kritik, fordern Israel deutlicher dazu auf, Hilfslieferungen zuzulassen. Faktisch passiert das nicht. Nun, es gibt bisher auch keine Anzeichen, dass es für Israel Konsequenzen geben wird. Von daher glaube ich auch nicht, dass Israel sein Verhalten ändern wird.
Das ist ja ein sehr bedrückendes Fazit. Also glaubst du auch, es wird die internationale Gemeinschaft hat alles versucht und mehr kann man im Moment nicht machen?
Natürlich hat die internationale Gemeinschaft bisher nicht alles getan, was sie tun könnte. Sie hat Israel zwar verbal immer wieder dazu aufgefordert, mehr Hilfe zuzulassen. Sie hat aber, seitdem das eben nicht geschehen ist, nie mit Konsequenzen gedroht. Natürlich könnte man Israel noch einmal direkter auffordern, mehr Hilfe zuzulassen, mit der Drohung, ansonsten die Militärhilfe einzustellen oder ansonsten auch die finanzielle Hilfe einzustellen. Das ist bisher nicht geschehen.
Bernd, danke fürs Gespräch und schöne Grüße nach Kairo. Am Dienstagnachmittag, kurz nach unserem Gespräch, hat der israelische Präsident Benjamin Netanyahu in einem Videostatement ein Eingeständnis gemacht. Die Mitarbeitenden von World Central Kitchen seien demnach vom israelischen Militär getötet worden. Das Ganze sei ein tragischer Vorfall, ein unbeabsichtigter Treffer gegen Unschuldige im Gazastreifen. Das passiere im Krieg, hat Netanyahu weiter gesagt. Und Israel werde alles tun, um sicherzustellen, dass so etwas nicht nochmal passiert. Und wir bleiben noch kurz im Nahen Osten. In der syrischen Hauptstadt Damaskus hat es am Montag eine Explosion gegeben auf dem Gelände der iranischen Botschaft. Dabei sind 7 Menschen getötet worden, darunter 2 Generäle der iranischen Revolutionsgarden. Das sind die iranischen Elitestreitkräfte. Iran macht Israel für den Anschlag verantwortlich. Am Dienstag hat Irans Staatsoberhaupt Khamenei deshalb mit Vergeltung gedroht. Außerdem hat der iranische Außenminister gesagt, die USA zumindest in der Mitverantwortung für den Anschlag zu sehen, weil die USA der wichtigste Unterstützer der Israelis sind. In der Vergangenheit hat Israel immer wieder Ziele in Syrien bombardiert. Es will damit verhindern, dass sich der militärische Einfluss von Iran und verbündeten Milizen ausbreitet, wie zum Beispiel der libanesischen Hisbollah. Gerade sitzen die deutschen Haushaltspolitikerinnen und Politiker über dem Entwurf für 2025. Schon jetzt ist klar, das wird noch viel Ärger geben, weil viele Milliarden fehlen. Gleichzeitig müssen sie sich aber auch jetzt schon mit dem Jahr 2028 beschäftigen. Weil da kommen schon jetzt einige Probleme auf die Haushaltsexperten zu. Zum Beispiel im Verteidigungsbudget. Da werden nämlich zusätzliche 20 bis 25 Milliarden Euro benötigt, weil das Bundeswehr-Sondervermögen dann aufgebraucht sein wird. Deutschland will aber auch 2028 die NATO-Ausgabequote von 2% erreichen. Deswegen braucht es dringend Geld für die Verteidigung. Finanzminister Christian Lindner hat nun eine Idee präsentiert, wie er zumindest einen Teil der Summe organisieren könnte. Er will Geld freimachen, das eigentlich eingeplant ist, um Schulden aus der Corona-Zeit zu tilgen. 9 Milliarden Euro wären das. Voraussetzung ist aber, sagt Lindner, dass Deutschland seine Schuldenquote drückt. Jetzt zum Abschluss ein kleiner Lichtblick, auch wenn es erstmal nicht so klingt. In Erfurt, da kann eine Schule nicht gebaut werden, weil auf dem Gelände 40 Feldhamster leben. Und in Tübingen, da warten die Menschen auf einen Klinikanbau, der nicht kommt. Grund? Dort wurde vor einem Jahr ein seltener Vogel gesehen. Tja, vielleicht schütteln Sie schon jetzt den Kopf, aber lesen Sie erstmal den Text von meinem Kollegen Gerhard Matzig. Der schreibt da über einen der vielen Gründe, warum in Deutschland zu wenig gebaut wird. Und das liegt an der Bürokratie, die bewältigt werden muss, bis ein Bauvorhaben hier überhaupt erstmal genehmigt wird. Link in den Shownotes und ich verspreche Ihnen, Sie werden nicht nur den Kopf schütteln, sondern auch sehr viel schmunzeln. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Annika Binger. Vielen Dank dafür, Annika, und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.